Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Willkommen im Podcast zur Fürstin Luise. Luise Henriette Wilhelmine, geborene von Brandenburg-Schwedt, spätere Fürstin von Anhalt-Dessau. Gestartet im Jahr 2000 möchten die Frauenorte Sachsen-Anhalt die Frauengeschichte an authentischen Plätzen verortet wissen. Für mich als Koordinatorin des Netzwerkes macht das die Arbeit besonders herausfordernd hinsichtlich der thematischen Breite, die wir haben, denn aus über 1000 Jahren Frauengeschichte zu erzählen, ist ja sehr breit gefasst. Es macht es aber auch besonders reizvoll, sich dann auf die Spuren von Frauen früherer Jahrhunderte zu begeben. Und was ist eigentlich inspirierender als zum Frühlingserwachen, dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich einen Besuch abzustatten? Heute bin ich mit zwei Frauen verabredet, die jede auf ihre Art vielleicht Fraueninteressen vertritt. Ich begrüße zum einen Claudia Hess, die sich als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dessau-Roßlau sehr im Frauenorte-Netzwerk engagiert. Guten Tag, Frau Hess.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Stichwort Einladung ist gut, denn wir sind eingeladen von einer Fachfrau der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, nämlich Corinna Meyer, die als Kastellanin des Luisiums im Dessau-Wörlitzer Gartenreich arbeitet.
Ja, hallo in die Runde. Ich begrüße Sie zwei ganz herzlich hier im Gartenreich Dessau-Wörlitz.
Wir drei trafen uns ja das letzte Mal zusammen anlässlich des 15. Geburtstages des Frauenortes Luisium, dieser Frauenort, der seit 24. September 2008 besteht. Das war zugleich aber auch der 30. Geburtstag des Museums im Schloss Luisium, wo Sie uns, Frau Meyer, ja persönlich durchs Haus führten, vom Keller bis zum Dach, erinnere ich mich sehr gern daran. Frau Meyer, Sie haben uns dieses Mal nicht ins Luisium in Dessau-Waldersee eingeladen, sondern nach Wörlitz. Welches Gebäude verdient denn hier im Zusammenhang mit dem Leben von Fürstin Luise, wie wir sie jetzt auch aus Zeitgründen etwas kurz titulieren wollen, die besondere Beachtung interessierter Gäste?
Genau, die besondere Beachtung gilt hier im Zusammenhang mit der Fürstin Luise, dem Haus der Fürstin. Und zwar ist dieses Haus der Fürstin etwas versteckt, würde ich jetzt mal behaupten, zu finden. Die meisten Gäste hier kennen das Schloss und möchten da auch hin, aber das Haus der Fürstin befindet sich hinter dem Küchengebäude des Schlosses Wörlitz und wurde jetzt fertig restauriert und saniert. Und in diesem Haus ist mittlerweile eine Ausstellung zu finden, die einen hervorragenden Einstieg für unsere Gäste in das Gartenreich bietet, historischer Art und auch um sich einfach zu orientieren, denn unsere Häuser sind ja nicht alle an einem Ort zu finden, sondern landschaftlich in ein großes Gebiet eingebettet.
Das heißt, wir wollen jetzt mal einen kleinen Rundgang starten durch das eben sogenannte Haus der Fürstin, die Räumlichkeiten hier, und uns da in dem Zusammenhang ein bisschen über die Fürstin Luise unterhalten.
Richtig, ganz genau. Also das Haus zum Einstieg, das Haus der Fürstin ist 1789, 1790 erbaut worden und diente der Fürstin als privater Rückzugsort vom höfischen Leben hier im Fürstentum Anhalt-Dessau. Sie lebte hier bis zu ihrem Tod auch in diesem Haus.
Und kann als Besuchender hier das Haus selber sich erschließen. Es gibt ein Informationsheft, was man gleich im Eingangsbereich ausgehändigt bekommt. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Audioguide zu nutzen. Aber wir nutzen natürlich die Gelegenheit, die Fachfrau dabei zu haben und auch ein bisschen den Fokus tatsächlich auf die Luise zu setzen. Und dann schauen wir jetzt einfach mal durch die Räume und an Plätzen, wo Sie meinen, da können Sie besonders uns etwas erzählen, stoppen wir. Machen wir so? Gut. Also es sind mehrere Räumlichkeiten, die jeweils eine Überschrift tragen. Wir haben gerade durchschritten Aufbruch und Aufklärung und begeben uns in den nächsten Raum zu den Impressionen. Sind wir da schon richtig?
Hier sind wir im Raum, in dem es um die Arbeiten der kalkografischen Gesellschaft geht, die damals unter Fürst Franz gegründet worden ist, die auch Ansichten des damaligen Fürstentums in Form von Kupferstichen und Aquatinta-Arbeiten verbreitet haben. Und hier begegnet uns im Grunde das erste Mal die Fürstin Luise auf einer dieser Arbeiten, ja, der kalkografischen Gesellschaft.
Mhm. Gehen wir es also mal in den Mittelbereich zwischen den beiden Fenstern.
Genau, dieser Kupferstich ist nach einem Porträt der Fürstin Luise nach Angelika Kaufmann entstanden und fand als Kupferstich Verbreitung. Ja, die Kupferstiche waren ja damals in Anführungsstrichen ein günstiges Mittel, um berühmte Malereien zu verbreiten. Ja, nicht jeder Fürst, nicht jedes Adelshaus konnte sich ein Caravaggio oder ähnliches leisten. Und über das Kunsthandwerk der Kupferstecherei hat man da eine günstige Alternative gefunden, solche Bildthemen im gebildeten Bürgertum und auch in der Adelsgesellschaft zugänglich zu machen, muss man fast sagen.
Mhm. Stichwort Bildung. Sie sagten gerade, dass Angelika Kaufmann die Malerin gewesen ist. Ist es dieses Bildnis, was in der Italienreise entstanden ist, wo sie Modell gesessen hat?
Richtig, richtig. Mhm. Das Original findet man bei uns im Schloss Luisium. Von Angelika Kaufmann, das Gemälde der Fürstin Luise.
Und auch das Porträt selber gibt uns ja sozusagen ein bisschen mehr von der Fürstin preis, wenn ich es mir so richtig erlesen habe. Sozusagen ein bisschen Stichwort Bildung, Bezug auf Antike, wie wir es ja hier generell im Gartenreich vorfinden.
Ja, die Fürstin ist hier in einem antikisierenden Gewand abgebildet. Es ist so, dass die Antike hier eine ganz große Rolle spielt bei der Gestaltung der Häuser, der Gartenanlagen etc. Also man wollte damals einfach dieses Überbordende des Barocks hinter sich lassen. Und die Vorbilder für die neuen Gestaltungsetiketten, die man sich vorstellte, war eben die Antike mit ihren zurückgenommenen Formen. Auch diese zurückgenommene Gestaltung der Innenräume dieser ja heute klassizistischen Bauten hatten die Antike als Vorbild, kann man sagen.
Wir haben auch schon aufgegriffen, dass die Fürstin Luise ja nicht nur im Luisium gewesen ist, nicht nur hier im Haus der Fürstin, sondern gern auf Reisen gegangen ist. Warum, weshalb, da kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal zurück.
Dann geht es hier im nächsten Raum um das Schloss in Wörlitz, was im Grunde der Hauptanzugspunkt hier im Gartenreich ist. Hier sieht man ein Modell des Schlosses und auch verschiedene Zeichnungen, Ansichten und auch wieder Kupferstiche aus der Zeit. Aha. Allerdings sind hier die Grafiken alle faksimiliert, das muss man auch dazu sagen, in der Ausstellung. Mhm. Hier schließt sich noch ein kleinerer Raum an, in dem man sich niederlassen kann, um einen kleinen Infofilm über das Gartenreich zu sehen.
Ja, auch das Thema, das Gesamtthema der Ausstellung, ja? Wie?
Genau. Also das Gesamtthema der Ausstellung ist im Grunde die Erschließung des Gartenreiches für den Gast hier. Historischen Hintergründe, Personen, Bauwerke, die hier zu finden sind, damit man wirklich einen guten Überblick erstmal bekommt, bevor man in die einzelnen Häuser geht und auch noch andere Standorte hier entdecken kann.
Ja. Wir gehen jetzt Treppenstufen hinauf in die erste Etage. Aber es ist barrierefrei, das heißt, man kommt auch hier hoch, oder?
Ja, es gibt einen Fahrstuhl,
tatsächlich. Ja. Also das ist ja auch ganz wichtig, ja.
Hier geht es im Grunde dann in der ersten Etage weiter mit dem Kosmos Wörlitz. So ist der Raum hier betitelt. Das heißt, es geht um die einzelnen kleineren Bauwerke, die hier im Wörlitzer Park zu finden sind, wie die Insel Stein, das Pantheon, der Venustempel.
Was im Hintergrund zu rauschen ist, ist vermutlich die Klimaanlage, weil die Sonne scheint schon sehr schön, obwohl wir erst März haben, hier rein und hat natürlich entsprechend Kraft und bringt Wärme mit.
Auf das oranische Erbe wird natürlich auch hingewiesen. Es bestehen hier verwandtschaftliche Verhältnisse zum Haus Oranien-Nassau. Die Urgroßmutter des Fürsten Franz war nämlich Henriette Katharina von Oranien-Nassau, eine geborene niederländische Prinzessin. Ja, die hat das Schloss Oranienbaum sowie die Stadt planen und errichten lassen.
Übrigens auch einer unserer 52 Frauenorte. Und wir haben ja auch ein Porträt. Wir haben zum einen die Nachbildung, glaube ich, von den Orangen, die auf dem Marktplatz stehen, ja, in Oranienbaum.
Orangenbaum, den wir hier zeigen, das ist der letzte historische, der auf dem Marktplatz zu finden war. Das ist nicht mehr der originale, der mal zu Henriette Katharinas Zeiten aufgestellt worden ist, aber der, den wir hier sehen, der hat auch schon über 100 Jahre hinter sich auf dem Marktplatz.
Und Henriette Katharina selber schaut uns auch.
Genau, ihr Ehemann, Johann Georg II. Von Anhalt-Dessau und ihren Sohn finden wir auch in dieser Ausstellung. Ihr Sohn war nämlich Fürst Leopold I., der alte Dessauer. Ja, unter dem alten Dessau ist es vielen Gästen ja auch ein Begriff.
Und das ist ja nicht zuletzt auch eine ganz wichtige Aufgabe, warum diese ganzen Hochzeiten oder Heiraten stattgefunden haben im adligen Bereich, Fortsetzung des Stammbaumes. Und dem ist sie ja auch gerecht geworden.
Richtig, ganz genau. Hier geht es dann um Mosigkau, Stiftsdamen, Schloss mit der Anna Wilhelmine, der Lieblingstochter des alten Dessauers. Für sie hat er dieses Schloss bauen lassen und sie verfügte nach ihrem Tod, dass eben das Haus ein hochadliges Damenstift werden sollte.
Unbedingt auch zu besichtigen ist und in diesem Zusammenhang nochmal der Querverweis, das sei ja erlaubt, wenn wir über mehrere Frauenorte sprechen, der Querverweis auf das freiweltliche adlige Damenstift in Halle an der Saale, weil dort leider die Räumlichkeiten als solche nicht erhalten sind, man sich aber aus der Zeit um das Stiftsleben von Frauen in derselben Zeit sich eben in Mosigkau ein besseres Bild machen kann, weil ja dann dort komplette Stiftsdamenräumlichkeiten noch erhalten geblieben sind. Und auch ein wunderschöner Park zu sehen ist und ja, wie gesagt, das ganze Land ein Garten.
Dann geht es weiter mit der Residenzstadt in Dessau. Also Dessau war ja Residenzstadt der fürstlichen Familie von Anhalt-Dessau. Vom Residenzschloss findet man dort heute nur noch einen Seitenflügel, den sogenannten Johannbau. Dort ist das Stadtmuseum untergebracht, was auch einen Besuch wert ist auf jeden Fall. Ja, hier im Raum sind im Grunde die Dessauer Residenzbauten zu sehen. Ein kleines Modell des Georgiums ist hier vorhanden.
Doch hier die Ergänzung. Frau Hess hat schon genickt, weil es in ihren Bereich ja auch fällt. Dessau hat ja 4 Frauenorte. Das heißt also, das ehemalige Schloss, Residenzschloss Dessau mit dem jetzigen Museum ist auch ein Frauenort, weil auch dort über die Fürstinnen des Hauses Anhalt, glaube ich, nicht nur Dessau, sondern auch die anderen Zweige etwas zu erfahren ist. Etwas erkunden, indem man sagt, ich fange da an. Da gibt es auch einige Anregungen bei uns auf der Homepage, Frauenorte.net.
Es ist ja so, dass Fürst Franz und Fürstin Luise sehr wichtig war, dass die Bevölkerung Bildung erfährt. Und zu diesem Zweck wurde in Dessau das Philanthropinum gegründet, eine Schule für Jungen, muss man dazu sagen, nach philanthropistischen Ansätzen. Und einer der Lehrer des Philanthropins war der Kolbe. Auch bekannt unter Eichenkolbe, weil dieser Herr Kolbe vorrangig auch Eichen gemalt, gezeichnet hat. Es gibt Kupferstiche von diesen Eichenzeichnungen. Vorbilder für die Bäume, die hat er natürlich auch hier im Anhalt-Dessauischen vorgefunden, in den Auen, Wäldern, Landschaften rings um Dessau.
Wenn ich es aber richtig in Erinnerung noch habe, ich durfte letztens auch von Frau zu Frau sozusagen einen Stadtrundgang durch Dessau machen, wo an Gebäude erinnert wurde, die wiederum im Zusammenhang mit Frauen stehen, beziehungsweise die tatsächlich auf Initiative von Frauen gegründet wurden. Und wenn ich mich recht entsinne, ist am Markt auch eine Mädchenschule gewesen.
Richtig, ja. Also die Fürstin Luise ließ auch eine Mädchenschule gründen, das ist vollkommen richtig.
Euer neugierig machen, so ein Podcast, dass Dessau besucht wird und eben auch dieser Rundgang zum Beispiel genutzt werden kann, um beim Stadtrundgang sich die weiblichen Sichten, die weiblichen Wirkungsstätten zu erschließen in Dessau-Rosslau. So rum.
Wenn man da auf die Wirkung der weiblichen Personen zu sprechen kommt, muss man ja auch immer noch dazu sagen, dass diese Personen nur ganz eingeschränkt mitwirken konnten bei der Gestaltung solcher Lebensräume, solcher Bauten, Regierungskonzepte etc. Und das war hier im Fürstentum auch nicht anders. Also Fürstin Luise vertrat definitiv die Ansichten ihres Ehegatten. Inwieweit sie da Mitwirkungs-, Mitbestimmungsrecht hatte, kann man gar nicht so genau sagen. Ja, gerade auch in Bezug auf Luisium. Dieses Haus ist zwar für sie gebaut worden, aber inwieweit sie da auch ihre Wünsche äußern konnte, ist im Grunde klar durch ihre Tagebuchaufzeichnung zum Teil belegt, dass sie da auch mit dem Fürsten zusammen und Erdmannsdorf als Berater Kunst, Malerei etc. ausgesucht hat. Aber wie stark dann der Einfluss letztendlich war, ist nicht ganz genau zu sagen.
Da in dem Zusammenhang vielleicht auch die Frage stellen, wo fühlte sie sich denn eigentlich wohler? Das Luisium war ja eher so ein ganz öffentlicher Ort, wo alle hinkommen konnten. Und hier war ja eher so ein privater Rückzugsort.
Es ist so, dass sie im Luisium natürlich, nachdem sie dieses Haus übergeben bekam, verfügte, dass der Garten nur noch montags und freitags für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Die Gäste konnten im Luisium bei Voranmeldung bei der Kastellanin auch durch dieses Haus geführt werden. Deshalb ist es auch so, dass sie dort natürlich nicht die Privatsphäre so vorgefunden hat, wie sie sich das wünschte. Nachdem sie sich ja von ihrem Mann vom Bett getrennt hatte, wies man ihr das Schloss Wörlitz tatsächlich auch als Unterkunft zu. Aber auch dort wissen wir alle, hier in Wörlitz war ja der Besucherstrom höher als im Luisium, muss man ja fast wahrscheinlich sagen. Auch dort hat sie sich natürlich nicht wohlgefühlt. Und daraufhin ist dann dieses Haus, in dem wir uns jetzt befinden, gebaut worden für die Fürstin. Das Haus der Fürstin, in der Gegend genannt das Graue Haus. Die Fürstin selbst bezeichnet es in ihren Tagebuchaufzeichnungen als ihr graues Kloster. Ja. Aber hier war sie dann wirklich privat für sich. Hier hat niemand außer sie und wer auch immer mit ihr war, Matisson etc., Einlass gefunden in dieses Haus.
Oder die von ihr geladenen Gäste, denn sie hatte ja die Möglichkeit dann genutzt, Zustand, dass sie eben auch entsprechend aus Adelskreisen zum Beispiel Frauen empfangen hat, mit denen sie sich ausgetauscht hat. Und ich glaube, das ist ja der Glücksfall bei der Fürstin Luise auch, dass wir diese umfangreichen Tagebuchaufzeichnungen haben. Natürlich muss man bedenken, wenn sie die selber auch schon wohl redigiert hat, dass man das nicht eins zu eins alles nehmen kann, was dort geschrieben steht, aber allein die Vielzahl, mit wem sie alles gesprochen hat, worüber sie gesprochen hat, das sind alles so Dinge, die man da sehen kann. Und an dieser Stelle auch wieder der Hinweis zum Podcast, dazu gehört auch noch ein Blogbeitrag, also ein Textbeitrag, wo auch auf weiterführende Literatur zum Beispiel hingewiesen wird. Da finden Sie dann auch das zum Begleitheft und auch zu den Tagebuch, denn die Tagebücher sind ja in zwei Bänden im Mitteldeutschen Verlag erschienen, wo man also einmal von der Einordnung her, was die Vorworte angeht, aber eben dann einfach auch mal im Original blättern kann, wie so der Alltag der Fürstin ausgesehen hat. Und das ist tatsächlich auch eine Stelle, wo es um, Sie sprachen gerade den Bruch mit dem Fürsten an. Das ist eine Stelle, die mich doch sehr beeindruckt hat und deswegen würde ich die gerne an der Stelle doch mal verlesen. Anfang Januar 1786 erfuhr Luise, dass sie von den physischen ehelichen Pflichten von nun ab entbunden sei. Die Krise, sprich die Ehekrise, kulminierte schließlich am 31. März. 1786. An diesem Tag notiert Luise Knapp: Ich musste mit der Tochter des Gärtners drüben eine Unterredung haben. Klammer auf, drüben heißt im gotischen Haus. Führt sie auch sofort. Im gotischen Haus wurde ihr die offizielle Mätresse des Fürsten, die 16-jährige Luise Schoch, also die andere Luise, vorgestellt. Vermutlich ergab sich nach dem Tod des Königs Friedrich II., des Ehestifters, von 1765, nun im August 1786 die Möglichkeit der tatsächlichen Trennung. Luise berichtet in einem Brief vom 20. November an Lavater über die Konditionen der ausgehandelten Separation, also sprich des Rückzugs. Die Hauptpunkte aber sind, dass ich in Wörlitz wohnhaft bleibe, meine bisherige Apanage Gelder behalte, aber in keiner Reise und zu nichts in der Welt Zuschuss oder Unterstützung zu erwarten oder nur zu empfangen habe, auch übrigens die von mir erbetene und oder vielmehr vorgeschlagene Freiheit genießen sollte. Ich glaube, das sind die beiden Punkte, die sie dann nochmal betont, die ihr da in diesem Zusammenhang wichtig gewesen sind. Deshalb vorhin auch schon mal der Hinweis auf die Reisen, die sie tatsächlich auch übernommen hat. Also ihr Anteil auch an der Idee des Gartenreichs zum Beispiel. Sie haben ja als gemeinsam damals noch als verheiratetes Ehepaar diese erste Reise nach England unternommen, wo sie ja den Kontakt hatten mit dieser Landschaftsgestaltung, englische Gärten und so weiter. Das heißt, sie haben ja beide Eindrücke mitgenommen und insofern hatten sie ja beide auch eine Ausgangsbasis. Nur dass eben dann, was wir in vielen Fällen bei Frauengeschichte haben, dass es eben nicht speziell notiert wurde, welcher Anteil sozusagen zurückgeht, was dann weiter vermittelt wurde. Und wie gesagt, auch die Tagebuchaufzeichnungen sind ja, wie gesagt, unter einem gewissen Vorbehalt dahingehend zu lesen. Aber ich denke, viele Einzeleinträge, wo sie allein Orte benennt, wo sie Künstlerinnen und Künstlerinnen benennt. Das sind alle Sachen, die davon ausgehen, dass sie sich dann so sehr intensiv damit beschäftigt haben muss und deshalb auch diese Vorbildung und so weiter hatte und das unter Garantie auch eingeflossen ist. Aber nicht in welchem Maße, ob das im Tempel der weiblichen Tugend im Luisium dann so umgesetzt wurde aufgrund ihrer Intention.
Das geben einfach die Aufzeichnungen nicht her, ja, in dem Maß, in dem wir es uns wünschen würden. Ja. Und damals im 18. Jahrhundert, die Meinung einer Frau war eben nicht so wichtig wie die des Herrn. Ja. Und das war, also darf man einfach nicht vergessen, wenn man solche Orte besucht. Ja.
Wir sind jetzt im nächsten Raum und zwar Lebenswelten der Fürstin, also sozusagen für unseren Rundgang so ein bisschen der Höhepunkt.
Ja, hier finden wir auf jeden Fall eine Büste, eine Gipsnachbildung des Originals von Cavacepi. Hier im Raum, der sich speziell um die Fürstin Luise dreht, finden wir einfach Abbildungen, die wichtig sind im Leben dieser Fürstin. Einmal ein Familienbildnis, was sie und ihre Schwester mit dem Vater zeigt. Da muss man dazu sagen, Fürstin Luise kam aus einem Elternhaus, welches ohne Mutter auskommen musste. Ihre Mutter wurde vom preußischen König auf die Festung Kolberg verbannt, weil die Ehe zwischen Mutter und Vater, ja, wie soll man sagen, sehr speziell war. Die beiden hatten wohl oft Streit. Sie war sehr eifersüchtig und dem preußischen König waren die Beschwerden des Markgrafen von Brandenburg-Schwedt über seine Frau irgendwann zu viel und der verbannt dann die Mutter der Fürstin Luise auf die Festung Kolberg. Daher ist dieses Familienbildnis eben einfach ohne Mutter zu sehen. Und die Luise wuchs quasi mit ihrer Schwester ohne Mutter auf. Luise war ein paar Monate alt, als diese Verbannung geschah. Ihre Schwester ist, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 4 Jahre älter. Und wir wissen alle heute, was das bedeutet für Kinder, wenn ein Elternteil fehlt. Dann versetzen wir uns mal noch zurück in die damalige Zeit. Höfisches Protokoll, höfische Erziehung, eine männerdominierte Welt, in der diese zwei Schwestern groß geworden sind, erzogen worden sind. Also es gab grundsätzlich keine mütterliche Liebe, das kannte man also nicht. Es gab natürlich einige Ausnahmen, aber die waren schon sehr rar gesät. Und mit diesem Hintergrund wurde die Fürstin dann vom preußischen König verlobt mit Fürst Franz. Ja, also es wurde natürlich auch über ihren Kopf hinweg entschieden, wen sie zu heiraten hatte.
Das war ja auch ein Cousin von ihr, ne?
Richtig. Die Mutter von Luise war die Schwester vom Vater von Franz. Also wirklich sehr eng verwandtschaftlich verwandt. Sie waren Cousin und Cousine, richtig.
Unter dem Gesichtspunkt aber, dass sie ja selber ohne Mutter aufgewachsen ist, glaube ich, ist zumindest für mich doch bemerkenswert, dass sie selber Ziehkinder aufgenommen hat, weil das vielleicht aus der eigenen Erfahrung heraus oder trotzdem sie nicht dasselbe hat erleben können wie eine Mutter für ihre Kinder unter dem Kontext, den wir haben, Adelsfamilien, Kinder werden als Menschen oder als erwachsene Menschen betrachtet und nicht unbedingt als Kinder, als was Besonderes, aber doch bemerkenswert, dass sie doch einige Ziehkinder dann auch hatte.
Luise, als sie als 17-Jährige hier an den Hof kam, war eine ihrer ersten Taten, die von Fürst Franz verfügt wurden, dass sie den unehelichen Sohn des Fürsten zu sich nehmen sollte und diesen miterziehen sollte. Und dieser uneheliche Sohn wurde dann später Fürst von Waldersee. Zu diesem Stiefsohn hatte sie auch Zeit ihres Lebens eine enge Verbindung. Ja, und sie war auch grundsätzlich sehr, sehr kinderlieb, wie Sie schon sagten. Sie hatte mehrere Ziehkinder, um die sie sich dann auch kümmerte. Aber auch einen ehelichen Sohn, den Erbprinzen Friedrich.
Das ist ein weiteres Bild, was eigentlich auch sehr bekannt ist, wenn man an Fürstin Luise von Anhalt-Dessau denkt.
Ja, von Friedrich August Tischbein. Die Fürstin Luise ist hier ja schon im höheren Alter abgebildet, kann man sagen. Zu dem Zeitpunkt lebte sie schon im Grauen Haus, also im Haus der Fürstin hier in Wörlitz. Und man sieht ihr die körperlichen und seelischen Strapazen tatsächlich auch an. Der Gesichtsausdruck ist sehr melancholisch, angelehnt an eine Bank, in einer ja, Fantasielandschaft.
Also ein bisschen antikisierend, ja.
Richtig. Mhm. Mhm. Richtig. Genau, dann finden wir hier im Raum auch Abbildungen des Schlosses Luisiums, also ihres privaten Landhauses, was dann letztendlich doch nicht so privat war, wie sie sich das wünschte. Und eine Faksimilierung des Kupferstiches von Amor und Psyche. Amor und Psyche, diese Thematik wurde von Angelika Kaufmann auf Leinwand gefasst. Und dieses großformatige Bild erstand Luise bei ihrem Rom-Aufenthalt direkt von Angelika Kaufmann. Man traf sich in Rom dort. Angelika Kaufmann lebte und arbeitete dort zu der Zeit, als Luise Italien oder Rom bereiste. Und ja, sie kaufte dieses Gemälde kurzerhand von der Kaufmann ab und ließ es dann im Luisium in ihrem roten Kabinett, ihrem Schlafzimmer aufhängen.
Habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang auch in den Tagebüchern gelesen, dass sie wohl selber geäußert haben soll, als sie das Porträt gesehen hat, was Angelika Kaufmann von ihr gemacht hat, dass sie meinten, naja, so sehr gelungen sei es nicht, aber im Sinne von zurücknehmend, aber vielleicht auch ein bisschen kokettierend. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, haben die begleitenden Herren, die sie bei der Reise begleitet haben, natürlich gleich das Gegenteil behauptet, dass es doch sehr trefflich sie widerspiegeln würde. Aber es steht hier Lebenswelten der Fürstin. Also einmal die Familie.
Die Familie, richtig. Dann eben das Luisium als ja, wirklich Rückzugsort, Abstand vom höfischen Leben in Dessau, was sie auch als belastend empfand, muss man sagen. Das liest man immer wieder in ihren Tagebuchaufzeichnungen.
Ja, aber sie hat sich nicht entzogen, also
sie
wie
hat
andere.
Sich nicht entzogen, weil sie sich ihrer Pflichten als fürstliche Landesherrin doch bewusst war und sie wurde ja auch daraufhin erzogen, solche Pflichten zu übernehmen. Ja. Es gab natürlich im 18. Jahrhundert schon Fälle auch im Adel, wo man sich tatsächlich scheiden ließ. Ja, aber das war doch noch die Ausnahme. Ja, das hat man doch eher im Bürgerlichen dann gefunden, dass sich Frauen dann diesen Schritt wagten, sich scheiden ließen und dann versucht haben, auf eigenen Beinen zu stehen. Also das 18. Jahrhundert ist da eine ganz spannende Epoche in Sachen Emanzipation, muss man wirklich sagen. Wer sich da interessiert, kann sich da auch gern informieren, was da alles passierte.
Fürst Franz und Fürstin Luise eben sozusagen diese offiziell vereinbarte Trennung, was eben auch schon eine neue Sache war und ihnen ja nicht nur Freunde eingebracht hat. Ja, also
man kann da auch so aus heutiger Sicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die ich hier einbringe, würde ich sagen, dass die beiden für die damaligen Verhältnisse eine sehr moderne Ehe geführt haben. Man war sich den Pflichten bewusst, die man mit dem Adelstitel auferlegt bekam. Man war sich aber auch darüber bewusst, dass ein Privatleben als Ehemann und Ehefrau so nicht möglich ist. Und man trennte sich dann zumindest von den körperlichen Pflichten, vom Bett. Ja. Man übernahm trotzdem die Verantwortung für das Land weiterhin, ohne sich scheiden zu lassen. Also Luise hätte sich ja auch grundsätzlich scheiden lassen können, hätte dann mit den Konsequenzen leben müssen, dass sie ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich allein bestreiten muss. Dieses Risiko ging sie nicht ein, aber auch Fürst Franz hätte sich scheiden lassen können. Da muss man im Hintergrund haben, diese Frau war eine preußische Prinzessin, wurde quasi unter ihrem Stand mit dem Fürsten Franz verheiratet. Und auch der denke ich, wagte sich das einfach nicht, ja, eine preußische Prinzessin auf die Straße zu setzen, wenn man es jetzt mal so ganz salopp sagt.
Genau, aber jetzt sind wir ja vorhin schon mal auf diese Bildung zurückgekommen und das 18. Jahrhundert war ja so ein bisschen auch dafür präsentiert, dass man rausgegangen ist, dass das Thema Bildung immer wichtiger wurde und sie hat ja nicht nur mit ihrem Ehemann dann diese Reisen unternommen, sondern ja auch alleine ganz sozusagen ungewöhnlich für die Zeit als Frau den Schritt gewagt und Reisen unternommen.
Das ist auch ein guter Hinweis. Es war unüblich für solche gerade adligen Damen allein auch solche langen, auch weiten Reisen zu unternehmen. Und das hat sie ohne weiteres getan. Also sie musste natürlich um Erlaubnis beim Fürsten fragen und die wurde ihr im Grunde auch erteilt. Ja. Und man kann auch in den Tagebüchern gut lesen, je weiter weg sie von Dessau kam, desto besser ging es ihr im Gemüt, also wurde ihr Gemütszustand und auch die körperlichen Leiden ließen häufig nach, wenn sie diese Reisen einfach unternahmen. Ihr Lieblingsreiseziel war die Schweiz, dort wäre sie auch gern sesshaft geworden, hinausgewandert, aber da merkte sie dann auch, dass das Geld dafür einfach nicht ausreicht, dass sie sich das nicht leisten konnte. Ja, und so ist man dann doch wieder an den Dessauer Hof zurückgekehrt.
Oder beziehungsweise über den Umweg mit Stuttgart, Haus.
Hatte sie sich ein Haus gekauft und das war dann aber tatsächlich zu teuer auch und das wurde dann wieder verkauft, weil man sich das nicht leisten konnte, dort allein wirtschaftlich auf eigenen Füßen zu stehen. Ja. Und da finden wir dann doch wieder die Abhängigkeit zum fürstlichen Hof in Anhalt-Dessau. Mhm.
Aber auch die Parallelen zu diesen sogenannten Grand Tours, die ja den Männern vorbehalten waren, ne? den männlichen Nachfahren, dass sie sagen, sie lernen die Welt kennen. Und wie gesagt, sie hat ihr Gatten, den Fürst Franz, damals bei der ersten Reise wohl begleiten können und hat durch England erlebt, die anderen Reisen dann später alleine. Aber offensichtlich war es dann auch nicht ganz so mit der finanziellen Abhängigkeit, dass ihr nicht zu diesen Reisen Zuschüsse gewährt wurden, oder?
Nein, es ist so, dass sie eine Apanage, sagt man ja, bekam und die war festgelegt und mit der musste sie haushalten. Also davon mussten Hofdamen bezahlt werden, Koch, Bedienstete, die Reiter, Kutschen etc., was sie so vorhatte, das musste alles aus diesem Topf bezahlt werden für das Haushalten mit dieser Summe. Ja, das musste sie alles selber organisieren.
Also dass das Budget reicht für aber ein standesgemäßes Leben. Also das ist ja mal ganz wichtig in adligen Kreisen zu betonen, dass es nicht so war, dass es also unbedingt immer nur Sache der jeweiligen Person war, dass sie unbedingt einen großen Hofstaat oder was auch immer um sich hatte, sondern dass es eben einfach dazugehört und nicht denkbar gewesen wäre, es anders zu machen. Und deshalb musste man dafür natürlich dann aber auch Geld haben und dafür auch ausgeben und das dann für andere Zwecke sozusagen etwas sparen. So wie wir das vielleicht von heutzutage auch kennen, sagen, wenn wir einen Urlaub machen wollen, müssen wir ein bisschen rechtzeitig etwas zurücklegen, um dann ein bisschen weiter von zu Hause wegzukommen. Und vielleicht nochmal, weil auch wirklich tatsächlich oft die Rede auch von ihren Gebrechen ist, wenn Sie mal sagen, dass je weiter sie von Dessau war, dass es halt, wir würden es heute wahrscheinlich so als psychosomatisch auch einordnen, ja, würden heutige Medizinerinnen das benennen und das gab es eben auch schon damals.
Genau, zu den Lebenswelten der Fürstin gehörte ganz offensichtlich das Tagebuchschreiben. Da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Und hier im Haus der Fürstin ist auch ihr originaler historischer Schreibsekretär zu sehen im grünen Zimmer. Und dort hat sie viele, viele Stunden verbracht. Ab 1795 hatte sie sogar eine Art, heute würde man sagen Sekretär, doch so kann man das glaube ich nennen, persönlichen Referenten, der sie auch auf Reisen begleitete. Das war Friedrich von Matteson, der ihr bei der Erledigung ihrer Tagesgeschäfte auch behilflich war. Es ist ja auch so, dass die Fürstin mit zunehmendem Alter stark schwerhörig wurde und auch das Sehvermögen stark nachließ. Somit brauchte sie tatsächlich auch jemanden an ihrer Seite, dem sie vertrauen konnte und der diese Geschäfte dann für sie entsprechend erledigte. Matteson las ihr auch viel vor. Sie diktierte ihm Schriftstücke, die er verfassen sollte und all solche Sachen. Genau.
die ja bei uns heutigen Menschen eben auch ein bisschen verdeutlichen, wie so etwas gelaufen ist. Wir haben heute Diktiergeräte, Sprachwandler, Textwandler und so weiter, ja, zu damaligen Zeiten. Wenn man sich das eben leisten konnte, hat man das über diese Form gemacht. Und wie gesagt, sie sehr viel von ihr überliefert und das allein ja, hilft uns schon bei dem einen oder anderen, sich ein bisschen hineindenken zu können in die Zeit, glaube ich. Und an diesem Sekretär hat sie dann das offensichtlich.
In Tinte geschriebenem L im Inneren versehen, der gehörte ihr auf jeden Fall. Ja. Ja.
Na, das ist doch verrückt. Wir haben einen Tintenfleck in auf der Wartburg und ja, wir haben ein Tinten-L hier im Haus der Fürstin in Wörlitz.
Im Schreibsekretär,
genau. Ja, also der persönliche Referent oder Sekretär, der sie dann begleitete, der Herr Matheson, ist hier auch im Porträt zu sehen.
Was auch zeigt, wie sehr sie ihm verbunden war, ist, dass die Fürstin Luise Matheson auch einen Spitz schenkte, einen Hund. Und der Hund steht ja auch damals schon für Treue, ja, und Vertrauen. Und da haben wir hier eine nette Abbildung von Matheson mit seinem Spitz Triton, hieß der. Und dieser Spitz lebte abwechselnd im Haushalt von Matheson und von der Fürstin. Also sie kümmerte sich auch um diesen Hund. Der durfte sogar bei ihr mit im Bett schlafen.
Das ist, glaube ich, zu vielen Zuhörern auch nicht unbedingt fremd aus der heutigen Zeit. Ob es dem Hund gut tut, ist eine andere Sache. Das ist ein weites Feld, Luise. Das fangen wir jetzt auch gar nicht an.
Dann ist es auch so, dass Fürstin Luise, das erwähnten wir ja schon, auch Kontakt gehalten hat zu vielen intellektuellen Frauen ihrer Zeit. Eine der wichtigsten Kontaktpersonen oder auch Freundinnen der Fürstin oder engen Vertrauten, muss man ja sagen, war Elisa von der Recke. Ja, sie teilte ein ähnliches Schicksal wie die Fürstin. Sie war auch unglücklich verheiratet. Ihr Ehemann war wohl auch gewalttätig und diese Frau ließ sich tatsächlich von diesem Mann scheiden. Ja, die hat sich getrennt von dem, hat dann als Schriftstellerin auch ihren Lebensunterhalt verdient. Ja.
Also zu den ja, freundschaftlichen Beziehungen oder eben auch ja, dem Gedankenaustausch zu anderen Frauen zeugt auch ein Frauenort in Brandenburg, nämlich Schloss Reckahn. Es ist nachgewiesen, dass auch das Fürstenpaar ein paar Mal zu Besuch war und dort gab es ja sehr fortschrittliche Ideen, auch was den pädagogischen Bereich angeht. Ich denke, da gab es auch so ein, ja, wie sagt man, Brainstorming heutzutage, wenn es darum geht, neue pädagogische Konzepte zu entwickeln. Wir sprachen hier vom Philanthropinum und dort eben gibt es auch Porträtbüsten des Fürstenpaares hier. Auch eine Kopie ihres Gemäldes von Luise hängt dort. So sieht man, dass eben doch die Welt eine kleine war. Und von der Entfernung her ist es ja, glaube ich, auch von hier aus, von Anhalt bis ins südliche Brandenburg, südwestliche Brandenburg ja auch nicht so weit.
Nee, das ist richtig, ja. Mhm. Genau, und das Original des Bildnisses von Elisa von der Recke findet man wieder im Luisium, in Dessau-Walder See, im Schloss Luisium. Mhm. Genau. Dann haben wir noch Friederike Brun, die wir hier finden, auch eine der ja, engsten Vertrauten der Fürstin. Und mit diesen Frauen tauschte sie sich über ihre Gefühlswelten auch aus, muss man sagen. Ja, für die Männerwelt war das in der Zeit was ganz Neues, dass man sich über Gefühle austauschte. Und diese Frauen taten das. Für Seelenheil schon wichtig. Gleichgesinnte hatte, mit denen man sich über bestimmte Themen auch austauschen konnte.
In dem Zusammenhang ist mir beim Vorbereiten dieses Podcasts wieder eine Karte Hände gefallen, die auch unsere Grafikerin, die mit unserem Frauenorte-Projekt verbandelt ist und uns da so unterstützt. Sie hat eine Karte gestaltet, wenn dich die Schwermut überfällt, so sprich mit Freunden über Dinge, an denen du Freude hast. Soll ein Ausspruch von Martin Luther gewesen sein. Aber wenn wir das jetzt so hören, so Fürstin Luise, glaube ich, ist das, was sie gemacht hat mit den Frauen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist ja Friederike Brun zum Beispiel eine Bürgerliche, mit der sie Kontakt hatte, was jetzt für den Adel ja auch nicht typisch war. Aber in der Zeit durchaus, glaube ich, diese Übergangszeit war.
Dieses gebildete Bürgertum, auch die Ansichten dieses Bürgertums hielten im 18. Jahrhundert immer mehr Einzug in diese Adelswelten. Man muss dazu sagen, Fürst Franz gefiel das natürlich nicht unbedingt, dass seine Frau zu Bürgerlichen solche doch auch intimen Kontakte, kann man ja sagen, für diese Zeit pflegte. Ja, aber er ließ sie gewähren.
Ja. Ja. Stichwort Reichhardt, glaube ich, auch noch. Ne?
Ja, richtig. Auch die Familie Hartmann in Stuttgart, von der sie dann dieses Haus kaufte in Stuttgart. Das waren ja auch Bürgerliche. Das war total unüblich für die Zeit, für eine Fürstin ihres Ranges.
Mhm. Ja. Das zeigt ja auch, dass sie dann, wo sie jetzt vielleicht keine Revolutionärin war, aber dass sie ja doch durchaus fortschrittliche Gedanken hatte und auch versucht hat, irgendwie sich frei zu machen von diesem höfischen Zwängen, vielleicht auch, wo sie erzogen wurde.
Meine Theorie, ich sag's jetzt mal so, ist auch, man darf nicht vergessen, diese Frau ist als Kind schon sehr gut ausgebildet worden, war sehr intelligent und wurde dann an den Anhalt-Dessauer Hof verheiratet. Ich vermute einfach auch, dass Luise hier intellektuell absolut unterfordert war. Ja, diese Flucht ins Ausland und diese vielen Reisen, diese Flucht vor dem Dessauer Hof, diese Frau brauchte auch Input, den sie hier wahrscheinlich nicht bekam. Ja, in der Form, in der sie das brauchte. Ja. Und dann auch noch jemanden oder keinen an der Seite zu haben, der ihr Rückhalt bot, da kann man nur depressiv und schwermütig werden.
Und sich dann die richtigen Freunde oder beziehungsweise Freundinnen suchen. Ja. Wie das schon Martin Luther geraten hat, offensichtlich. Ja, und im Raum, wo es um die Weggefährten geht, also Frau Meyer betonte gerade, dass vorrangig des Fürsten liegt zum Beispiel auch als Lesemöglichkeit aus, die Grand Tour des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau und des Prinzen Johann Georg durch Europa. Und das, ja, da kann man eben mal ein bisschen dieses Gegenstück sehen, wie das üblicherweise war, dass die Herren der Schöpfung im Adel diese Grand Tour unternehmen durften und eben, ja, sich die Fürstin Luise das dann letztendlich für sich organisiert hat.
Richtig, die hat sich diese Welten dann eigenständig erschlossen.
Achso, da sind ja noch zwei Porträts. Ich habe jetzt gerade nicht gesehen, neben dem Sekretär.
Friederike Sophie Wilhelmine von Oranien-Nassau und die Dorothea von Rauma.
Die hat sie auch auf Reisen begleitet oder man ist sich entgegengekommen auf Reisen. Das war auch eine enge Vertraute der Fürstin, die auch wirklich ihr vollstes Vertrauen genoss bis zum Lebensende.
Und diese beiden Porträts findet man neben dem Schreibsekretär in eben diesem grünen Raum, der ja Innenansichten getauft ist, was ja gut passt.
Wir betreten jetzt die historische Galerie des Hauses der Fürstin. Diese Galerie wurde erst nach dem Bau des Haupthauses errichtet, und zwar damit die Fürstin auch bei schlechtem Wetter Spaziergänge machen konnte im Haus und damit sie trockenen Fußes die Kirche erreichte, die hier gleich nebenan zu finden ist.
So ein bisschen wie so eine Art Gym, ja, wo sie die Laufstrecke, wo sie dann doch sich bewegen konnte. Ja.
Hier ist auch der Aufzug.
Barrierefrei ausgerichtet. Mhm. Jetzt wieder ins Erdgeschoss hinab, am Ende des Rundgangs. Und an dieser Stelle sei mir erlaubt, noch Folgendes zu ergänzen. Den Fürstinnen des Hauses Anhalt-Dessau sind im Dessau-Wörlitzer Gartenreich nämlich gleich drei Frauenorte gewidmet. Wir haben vorhin im Rundgang schon mal kurz darauf hingewiesen. Das sind zum einen das Luisium in Dessau-Waldersee. Und ja, ich würde sagen, durch eine circa halbstündige wunderschöne Radtour kann man zum Beispiel dann durch den alten Tiergarten fahren und zum Schloss Dessau, was auch schon Thema gewesen ist, beziehungsweise dem noch erhaltenen Flügel, dem sogenannten Johannbau, das eben als Museum für Stadtgeschichte auch einen Teil des anhaltinischen Fürstenhauses gewidmet ist. Und drittens, Schloss und Park Oranienbaum. Wir haben vorhin auch schon von Henriette Katharina gehört. Auch das ist zu besuchen und den Bezug zum Fürstenpaar, wenn ich es richtig gelesen habe, war ja wohl die erste Zeit, bevor das Luisium fertig war, durchaus Oranienbaum auch der Sommersitz des Paares. Und ja, wir sprachen vorhin über die niederländische Uroma von Fürst Franz, also Luises Ehegatten. Und da sage ich immer ein bisschen ketzerisch, vielleicht hat er auch ein bisschen etwas von ihrem grünen Daumen geerbt. Aber das ist eine andere Geschichte, mehr zu über 350 Jahre Oranienbaum zum Beispiel. Also Oranienbaum, ein Ort, ein Schloss und viele Geschichten, erzählt Dr. Annette Frösch, die Leiterin der Abteilung Schlösser und Sammlungen der Kulturstiftung, im eigenen Podcast mit dem Museumsverband Sachsen-Anhalt geführt hat dazu, Museumslauschen 2.0. Auch an dieser Stelle im Blogtext ist dazu noch mehr zu lesen bzw. verlinkt. Dieser Dreiklang Luisium, Schloss Dessau und auch Schloss Oranienbaum. Dieser Dreiklang lässt sich übrigens ganz wunderbar auch per Pedale erschließen. Mir bleibt an dieser Stelle zu sagen, liebe Zuhörende, machen Sie sich am besten selbst ein Bild von diesen Orten, diesen wunderschönen Orten im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, wo die Fürstinnen und natürlich auch die Fürsten lebten und wirkten. Die Parks sind ganzjährig zugänglich und ich denke, jede Jahreszeit hat auch ihre besonderen Reize. Über die Saisonöffnungszeiten informieren Sie sich bitte vorher am besten. Aber das Haus der Fürstin, was heute sozusagen in unserem Fokus stand, mit der Dauerausstellung, das ganze Land, ein Garten, ist ganzjährig geöffnet und wie wir festgestellt haben, auch barrierefrei zugänglich. Damit schließt sich der Kreis zum Ort dieses Gesprächs. Vielen Dank. Hier noch einmal Bonusmaterial zum Podcast, wo es um die Fürstin Luise von Anhalt-Dessau geht. Zum Jubiläumsjahr gibt es eine Vortragsreihe und Spaziergänge als Saisonprogramm der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Von Juni bis Oktober 2024 lädt das Schloss Luisium ein.
Genau, und es ist nicht nur die Besonderheit des Luisiums, die da im Vordergrund steht, sondern natürlich auch noch die Gründung des Dessauer Philanthropinums, welches in diesem Jahr auch 250 Jahre alt wird. Okay. Dabei werden am 2. Juni zum UNESCO-Welterbetag, am 10. August zum Gartenreichfest und am 29. September zum Tag der offenen Tür im Luisium anschauliche Spaziergänge angeboten, die im Laufe des Sommers auch für Schulklassen stattfinden. Und außerdem widmet sich eine Vortragsreihe dem Philanthropinum und dem Luisium. Diese Vortragsreihe wird dann im Oktober diesen Jahres stattfinden und startet am 3. Oktober mit dem Thema Das Bild als Erzieher. Dann geht es weiter am 10. Oktober, dort geht es um Friedrich Eberhard von Rochow. Am 17. Oktober geht es dann um das Philanthropinum im pädagogischen Kontext der Zeit. Dann am 24. Oktober um das Thema Lernen mit Kopf und Hand, das Dessauer Philanthropien und seine Lehrpraxis. Und der letzte Vortrag am 31. Oktober widmet sich dann dem Luisium als Ausflugsziel zur Bildung des Geschmacks und des Charakters. Und eine Besonderheit dieser Vortragsreihe ist es auch, dass wir vier vortragende Frauen haben und einen Herren in der Runde. Also haben wir da auch wieder das Thema Frauen nochmal ganz speziell hervorgehoben.
Und da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, alle Vorträge finden, wie gesagt, jeweils 17.30 Uhr an diesen Donnerstagen statt. Und um Anmeldung wird gebeten unter info@welterbe-gartenreich.de.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.